Ich habe euch zum Einstieg ein kleines Kirchenfenster mitgebracht, das mir sehr gut gefällt. Habe ich aber im Internet gefunden, weiß nicht, wo es ist. Es zeigt eine biblische Begebenheit. Was denkt ihr? Was zeigt dieses Bild oder dieses Fenster? Welche Begebenheit? Da sind zwei Männer, die sich unterhalten. Einer spricht, der andere schweigt. Was ist das für eine Szene? Was denkt ihr?
Wie Nikodemus zu Jesus gekommen ist.
Ja, guter Ansatz. Bitte? Ja. Schaut euch mal ein bisschen die Körperhaltungen an.
Jesus und
Cäsar? Cäsar? Wann hat Jesus Cäsar? Wann ist er ihm begegnet? Du bist auf einem guten Weg. Pilatus, genau. Alles gut. Ja, also, das ist die römische Seite hier. Man sieht es auch an der bestimmten Haltung. Und da drüben, das ist Jesus Christus. Man sieht, der ist auch unterlegen. Der Pilatus schaut so ein bisschen auf Jesus herab. Jesus ist gebunden. Und einer spricht, und das ist der Pilatus. Und ich stelle mir vor, es ist die Szene, die recht bekannt ist. Denn Pilatus stellt Jesus eine Frage. Und die Frage beschäftigt mich und die soll uns heute auch miteinander beschäftigen. Welche Frage stellt Pilatus dem Jesus? Was ist Wahrheit? Und das ist unser Thema heute. Zu Beginn eine kleine Aufgabe für euch, für die ihr wenig Zeit habt, ein paar Sekunden. Wie viele Hunde siehst du?
Fünf.
Nichts reinraten, gar nichts verraten. Behaltet, nichts sagen. Nichts sagen. So, das war eure Zeit. Seid ihr wohl still? Ich höre hier ständig Zahlen. Wir kommen nochmal drauf zurück. Also, was ist Wahrheit? Erklärt mir doch mal, was Wahrheit ist. Ihr seht hier zwei Uhren, auf die komme ich später nochmal. Was ist für euch Wahrheit? Ihr kennt vielleicht, das sagt man heute nicht mehr so oft, früher hat man das öfter gesagt. Und zwar, wenn Adventisten sich unterhalten haben, ihr kennt ja, wir haben ja eine andere Sprache als andere Menschen. Wir haben die Sprache Kanaans. Das heißt, der Nicht-Adventist wusste nicht, über was die zwei sich unterhalten. Die beiden wussten sehr genau, was sie meinten. Wenn der eine zum Beispiel den anderen gefragt hat, wie lange bist du schon in der Wahrheit? Was wollte der von dem anderen wissen? Wann bist du getauft worden? Ne? Also, aber auf gut Deutsch, die Frage, was ist denn Wahrheit? Und wenn wir in der Wahrheit sind, viele von uns sind getauft, viele schon sehr lange, dann müssten wir das jetzt ja eigentlich wissen. Was ist Wahrheit? Wer traut sich mal eine Antwort zu geben? Also, eine Person. Nicht irgendeine Person, sondern die wir gerade auf der rechten Seite gesehen haben. Jesus Christus. Okay, gut. Ja. Was soll jetzt ein Mensch, der mit der Bibel nichts anfangen kann, aber offen ist, mit dieser Antwort anfangen? Ja, okay, Wahrheit ist ein Wort, Wahrheit ist eine Person. Ja, was denn jetzt? Ich guck mal zu euch rüber, Tobias.
Ja, ChatGPT haben wir mal wieder gefragt.
Oh ja, sehr gut, was sagt denn die Technik?
Und die sagt eben, Wahrheit ist die Übereinstimmung einer Aussage oder Vorstellung mit der Realität oder den Tatsachen.
Aha, das ist zum Beispiel so ein Wahrheitsbegriff, mit dem man Jurist was anfangen kann. Ja? Also im Gericht wird ein Fall verhandelt und es gibt verschiedene Aussagen und jetzt ist es die Aufgabe des Gerichtes zu prüfen, ob das, was da gesagt wird, stimmt. Ja, der Angeklagte sagt, ich war es nicht. Ne? Und der Zeuge sagt, doch, ich habe es doch gesehen. Natürlich warst du es. Und jetzt muss man schauen, wem von beiden glaubt man. Das kann auch was mit Wahrheit zu tun haben. Ihr wisst ja, Gericht ist ja auch ein Thema in der Bibel. Ne? Da wird es irgendwann auch mal darum gehen, ob was stimmt oder nicht stimmt. Michael, du hast noch eine.
In der Engelsbotschaft, sagt Jesus, also der zwei Zeuge am Kurs, jedes Geduld der Heiligen, hier sind die harten Gebote Gottes und die Glauben an Jesus. Hier sind diese Kernaussagen, was eigentlich Wahrheit beinhaltet.
Ja, gut, okay. Aber ganz unter uns, da könnten wir jetzt schon auch eine eigene Predigt drüber halten. Ne? Ein wenig eine theologische Abhandlung. Okay, das möchte ich aber nicht. Da quietscht noch was, das gefällt mir nicht. Jetzt? Okay. Wahrheit hat unglaublich viele Facetten. Und ein paar davon möchte ich kurz anreißen Und dann möchte ich zu der Facette kommen, die mir am meisten bedeutet, und das möchte ich heute mit euch teilen. Die erste Facette ist, wir sehen hier zwei Uhren, wer gute Augen hat, sieht, dass da Rolex draufsteht und da steht auch Rolex drauf. Und ihr wisst, Rolex gehört zu den wertvollen Uhren, die wohl am meisten gefälscht werden. Und eine gute Fälschung ist ja eine, wo man nicht mehr weiß, was ist jetzt eigentlich von beiden echt. Und bevor ich jetzt 50.000 Euro für eine Uhr ausgebe, würde ich schon ganz gern wissen, ist die echt oder ist sie nicht echt? Und das Problem ist, man kann es optisch nicht mehr unterscheiden. Bei Falschgeld genau dasselbe. Ja, da gibt es mittlerweile so künstlerische Fälschungen, dass man nur noch mit Spezialgeräten herausfindet, ist dieser 100-Euro-Schein jetzt echt oder ist er nicht echt? Frage, hat Wahrheit etwas damit zu tun, ob etwas echt oder eine Fälschung ist? Wir kennen Matthäus 24,24, denn es werden falsche Christus und falsche Propheten aufstehen und werden große Zeichen und Wunder tun, um, wenn möglich, auch die Auserwählten zu verführen. Und wenn ich die Auserwählten verführen will, dann muss diese Fälschung gut sein. Sonst kann jeder daherkommen und sagen, ich bin Jesus. Ne? Aber wenn jetzt hier einer herkommt und sagt, ich bin Jesus, dann wissen die meisten von uns, das kann er eigentlich nicht sein, weil wir wissen, wie er wiederkommt. Jedenfalls nicht in Oberasbach in dieser Gemeinde. Steht zumindest nicht in der Schrift. Hat das etwas damit zu tun, ob man die besseren Argumente hat? Man kann ja abwägen, ne? ob etwas wahr ist oder nicht. Wir finden auch das in der Bibel, Johannes 9, Vers 16, da heißt es, da sprachen einige der Pharisäer, dieser Mensch ist nicht von Gott, weil er den Sabbat nicht hält. Andere aber sprachen, wie kann ein sündiger Mensch solche Zeichen tun? Und es entstand Zwietracht unter ihnen. Das heißt, wir haben hier eine Diskussion. Die anderen sagen, der hält den Sabbat nicht. Und die anderen sagen, aber der hat tolle Zeichen. Und die Frage ist, was weist Jesus als den wahren Messias aus? Was ist jetzt wahr? Wer hat recht? Welches Argument stimmt? Welches spricht dafür, dass Jesus Jesus ist? Und welches spricht dafür, dass es irgend so ein Spinner aus Nazareth ist? Da haben die richtig diskutiert und wir können davon ausgehen, dass diese Argumentation ernst gemeint war. Denn das waren Pharisäer, also fromme Menschen, die sich da wirklich miteinander in der Wolle hatten. Könnte es da auch um die beste Begründung, um das bessere Fundament gehen? Ja, wir wissen also zum Beispiel, dass auch in Matthäus 7, 24, 25 steht, darum, wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, fiel es doch nicht ein, denn es war auf Fels gegründet. Die Frage ist also, wenn wir daherkommen und sagen, wir haben die Wahrheit oder wir leben in der Wahrheit, was für eine Begründung können wir da liefern? Und dann sollten der Grund gut sein, um Menschen davon zu überzeugen, dass das wirklich was mit Wahrheit zu tun hat, was wir unter Wahrheit verstehen. Oder, als letztes, hat vielleicht die Wahrheit etwas mit Beweisen zu tun? Das heißt, brauche ich Beweise, um etwas wahr ist? Na, ihr kennt die Geschichte, da sagten die anderen Jünger zu ihm, wir haben den Herrn gesehen. Er ist Thomas, sprach zu ihnen, wenn ich nicht in seinen Händen das Mal der Nägel sehe und meine Finger in das Mal der Nägel lege und lege meine Hand in seine Seite, so werde ich nicht glauben. Das wäre ein Beweis gewesen für den Thomas. Ich brauche Beweise, nicht einfach nur eine Behauptung. Ich habe für mich eine andere Definition von Wahrheit gefunden, mit der ich mich zunehmend beschäftige in den letzten Wochen, auch aus meinem Alltag heraus. All die Dinge, die wir jetzt besprochen haben, haben sicher irgendwas mit Wahrheit zu tun. Aber mir kam dann ganz unwillkürlich, ich habe gar nicht danach gesucht, dieser Vers von Johannes in seinem ersten Brief in den Sinn, da steht, wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Jetzt ist natürlich die Frage, was hat das mit Wahrheit zu tun? Mir kam da Folgendes in den Sinn. Stellt euch ein Paar vor, Mann und Frau, und der eine fragt den anderen, liebst du mich? Wie muss die Antwort sein, damit diese Frage befriedigt beantwortet ist? Ja, klar liebe ich dich. Du weißt doch, dass ich dich liebe. Na, das wollen wir nicht hören. Sowas will man einfach nicht hören. Man möchte eine ehrliche Antwort. Und ich glaube, dass das den Kern von Wahrheit ausmacht, Ehrlichkeit. Jetzt haben wir ein Problem. Wir sind ja als Siebenten-Tags-Adventisten so eigentlich schon Bibel gegründet. Der Begriff Ehrlichkeit ist eigentlich kein biblischer Begriff. Das taucht eigentlich so nicht auf. Aber ich glaube, er taucht auf in einigen Bibelstellen, wo das Wort ehrlich nicht drin steht, aber wo es um Ehrlichkeit geht. Das erste Beispiel habe ich gerade schon genannt. Da gibt es nämlich zwei Menschen. Da fragt der eine den anderen, hast du mich lieb? Wo ist das? Wer hat den gefragt? Jesus. Wie oft hat er denn das gefragt? Dreimal. Also war es ihm wichtig. Wenn Jesus was dreimal macht, Amen, 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 ich sage dir, dann ist das was Wichtiges. Und wenn er dreimal fragt, hast du mich lieb, dann ist ihm das richtig wichtig. Hier steht nichts von Ehrlichkeit, aber Jesus wollte eines ganz sicher nicht, eine unehrliche Antwort. Denn Unehrlichkeit hat er von Petrus schon geerntet, als er ihn nämlich verleugnet hat. Jetzt ist Ehrlichkeit angesagt. Und jetzt wollte er die Wahrheit hören. Es gibt auch noch diese Frage, die stellt Jesus seinen Jüngern. Ihr kennt vielleicht die Geschichte, wo Jesus sich mit den Pharisäern, mit den Juden unterhält. Es gibt einen Riesenstreit und dann heißt es, diese Rede aber war hart. Und viele kehrten sich von ihm ab. Er hat fast seine ganze Jüngerschaft verloren. Und dann macht Jesus was Gefährliches. Der kleine Rest, der übrig geblieben ist, den fragt er, wollt ihr auch weggehen? Stellt euch mal vor, die hätten gesagt, ja. Da wäre die Bibel an der Stelle zu Ende gewesen. Aber sie sind geblieben. Ehrlichkeit, und jetzt kommen wir mal an den Kern, was Wahrheit eigentlich ist. Wenn Wahrheit Ehrlichkeit ist, dann hat Wahrheit viel mit Mut zu tun. Denn es kann sein, dass diese Wahrheit meine Wünsche nicht erfüllt. Also wenn hier die ehrliche Antwort ja gewesen wäre von den Jüngern und sie wären gegangen, dann hätte Jesus ein Problem gehabt. Aber er musste dieses Risiko eingehen. Ehrlichkeit und Wahrheit haben etwas mit Mut zu tun. Nicht nur etwas, sondern sogar sehr viel. Eine Aufforderung Jesu an den Jünger Judas von Iskariot. Was du tust, tue schnell. Letzte Abendmahl, ne? Alle sitzen da so in der Runde, Jesus deutet so ein bisschen was an und alle Jünger denken sich, boah, bin ich es, der dich verrät, wer ist es und so weiter. Alle sitzen so friedlich da und lassen sich nichts anmerken und Jesus macht das, was er tun muss. Er spricht den an, um den es geht und sagt, was du tun musst oder tust das, tu schnell. Er sagt, fackel nicht lange rum, tu endlich das, was dir auf dem Herzen liegt und mach hier nicht auf fromm, sondern sei doch mal ehrlich. Du willst mich doch los sein, also sieh zu, dass du es hinter dich bringst. Ja? Also im Grunde genommen geht es letztendlich darum, dass man ja, das umsetzt, was einem eigentlich auf dem Herzen liegt, auch wenn es unangenehme Folgen hat. Und für den Judas war das auch unangenehm. Jetzt ist er offen gestellt worden, ne? Und jetzt musste er seinen Weg gehen. Jetzt gab es auch kein Zurück mehr. Wir haben solche Geschichten noch. Was hinket ihr auf beiden Seiten? Elia fragt es, ne? Entscheidet euch doch, so oder so. Was ist euch jetzt, was liegt euch am Herzen? Was wollt ihr eigentlich? Der verlorene Sohn, der hat es umgesetzt. Sagt, Vater, ich will nicht mehr bei dir bleiben. Gib mir der Teil, den mir zusteht, und dann setze ich es um. Und der ältere Sohn, der hat dieses heuchlerische Leben gefeiert, ja, oder gelebt, ja, weil er einfach gedachte, nur Gebote halten reicht, aber er war mit dem Herzen nicht beim Vater. Und war noch nicht mal Manns genug, seinem Vater ehrlich ins Gesicht zu sagen, Papa, was du machst, gefällt mir nicht. Ich will auch eine Feier haben. Ich brauche das Böcklein im Stall, ich will eine Party feiern mit meinen Freunden. Na, das ist keine Beziehung, schon gar keine, die ewig hält. Und im Himmel soll ja die Beziehung mit Gott schon ewig halten. Das ist schon ganz schön lang. Dann haben wir hier noch einen Text im Johannes. Er aber sprach zu ihm, jetzt kommen nämlich die beiden Gebote. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und deinem ganzen Verstand. Dies ist das große und erste Gebot. Das zweite aber ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängt das Gesetz und die Propheten. Wenn Liebe etwas, wie wir gerade gehört haben, Gott ist Liebe. Wenn Liebe etwas mit Wahrheit zu tun hat und Wahrheit etwas mit Ehrlichkeit zu tun hat, dann sagen mir diese beiden Gebote folgende Botschaften. Sei ehrlich zu Gott und sei ehrlich mit dir selbst und sei ehrlich deinem Nächsten gegenüber. Und das, wie wir gerade gesehen haben, ist nicht immer leicht. Hat was mit Mut zu tun, manchmal auch mit unangenehmen Konsequenzen. Und das hat etwas mit Bestandsaufnahme zu tun. Denn wenn ich mit mir selbst ehrlich umgehen möchte, ich glaube, das ist vielleicht sogar der Punkt, der vielen von uns am schwersten fällt, sich selbst nichts vorzumachen, dann hat das etwas mit einer schonungslosen Bestandsaufnahme zu tun. Ihr kennt diesen sehr bekannten Ausspruch aus Psalm 139. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. David, der das geschrieben hat, hat gewusst, es ist nicht leicht, ehrlich mit sich selbst zu sein, eine kritische eigene Bestandsaufnahme zu machen. Und darum, weil er das wusste, fleht er Gott an und sagt, du musst mir dabei helfen. Du weißt doch, wie es in meinem Herzen aussieht. Zeig's mir doch. Ich krieg's nicht hin. Aus welchen Gründen auch immer. Ihr wisst, es gibt im Leben Davids eine Szene, die er erlebt hat und die ihm vielleicht auch im Kopf war, als er das geschrieben hat. Und zwar taucht da ein Prophet auf, der Nathan heißt. Und der kommt mit einer hübschen Geschichte daher. Ihr kennt die Geschichte. Ne? Er erzählt da so ein kleines Gleichnis. Ne? Da gibt es einen Reichen und einen Armen. Der Arme hat ein Schäflein und der Reiche hat ganz viele Schäflein. Jetzt kriegt der Reiche Besuch und ist aber geizig und zwingt jetzt den Armen, dass man ihm sein eigenes Schäfchen abnimmt, dass er dann das kocht und dann den Gästen zur Verfügung stellt. Und der David, wie er halt so ist, rastet aus. Boah, das gibt's doch gar nicht. Ja, der hat so viele und der hat so wenig. Und dann sagt Nathan, du bist es. Du bist es. Du hast so viele Frauen. Aber die Bathseba, die hat es dir angetan. Das war die einzige Frau von ihrem Mann. Den schickst du noch und bringst du nur noch um. Dem nimmst du seine Frau weg. Und dann hat er gemerkt, ich mache mir selbst was vor. Bis zu dem Zeitpunkt war dem David gar nicht klar, wie weit er schon von Gott abgedriftet war. Dass er sich durch Lügen, durch Mord und alle möglichen schändlichen Dinge versucht, selbst reinzuwaschen. Und kein einziges Mal in der ganzen Geschichte, wo das mit Bathseba passiert, lesen wir, dass er einmal mit Gott geredet hat. Nicht ein einziges Mal. Und da muss Gott ihn klar machen, ich war ja da, wo warst denn du? Du versuchst dich hier mit allen möglichen Tricks, selbst mit Unschuld zu bekleiden, aber du bist eigentlich ein unglaublich schäbiges Wesen. Und das ist eine bittere Bestandsaufnahme. Und deswegen denke ich, das könnte sein, dass das dem David im Kopf war, als er sagte, ich glaube, ich bin nicht imstande, mein eigenes Herz zu untersuchen, da muss mir jemand helfen, der größer ist als ich. Somit ist im Grunde genommen die eigene Bestandsaufnahme nichts als, ich schau mal in einen Spiegel. Und der Spiegel, der muss gut sein und der zeigt mir alles, was ich bin und was mir auch nicht immer gefällt. Und was können die Folgen sein? Die können zum Beispiel sein, dass ich bei dieser Bestandsaufnahme durch Erlebnisse, durch Erfahrungen, Situationen, also wenn ich das Gott in die Hände lege, sage Gott, führe mich so, dass ich merke, woran es an mir liegt, dass man feststellen muss, dass ich Dinge, von denen ich dachte, dass ich sie beherrschen würde, gar nicht beherrsche. Oder dass ich Fragen nicht beantworten kann, obwohl ich dachte, ich wüsste Bescheid. Oder dass meine Beziehung zu einem Menschen, von der ich dachte, sie sei sicher, doch nicht selbstverständlich ist. Oder dass jemand, den ich dachte zu kennen, plötzlich ganz neue Seiten offenbart. Oder dass etwas, was ich für wahr gehalten habe, sich plötzlich als Irrtum entpuppt, weil sich die Wahrheit einfach nicht meiner Vorstellungskraft beugen möchte. Die Wahrheit, Duina, wenn die Wahrheit eine Person ist mit Namen Jesus Christus, dann muss ich mich ihm beugen. Nicht er sich mir. Das hat er mal gemacht bei der Fußwaschung. Ja? Aber da, selbst da hat er gesagt, ich bin euer Herr, obwohl ich jetzt vor euch niederknie. Macht bloß keine falschen Schlussfolgerungen. Gott muss sich meiner Vorstellungskraft nicht beugen. Gott muss nicht tun, nur weil ich meine, er müsste es tun. Die Wahrheit ist souverän und steht über mir, weit über mir. Und die Wahrheit darf mich überraschen. Das Neue Testament ist voll davon. Das ganze Leben Jesu ist eine Überraschung. Er kommt und er ist so, wie sich ihn keiner vorgestellt hat. Da kommt jemand daher als Messias und vertreibt die Römer nicht. Wenn er uns doch liebt, muss er doch die Römer vertreiben, tut er aber nicht. Und er ist so arm, das ist gar kein König. Und er will sich auch gar nicht krönen lassen, Speisung der 5000. Will er alles gar nicht. Der ist so komisch. Ja, er ist so komisch, er ist einfach anders. Er ist so, wie ihn sich keiner vorgestellt hat. Er bricht das Gesetz, er berührt Leprakranke. Darf er nicht, ist im Gesetz verboten. Ja? Er macht mit dem Sabbat Dinge, die darf man doch eigentlich gar nicht machen. Ne? Teig anrühren, dem anderen auf die Augen schmieren, dem anderen sagen, trag dein Bett, all diese Dinge. Ja, das war so in der Vorstellungskraft der damaligen Juden vorhanden. Das muss, so muss doch ein Sabbat gehalten werden. Und Jesus sagt, nö, so muss er nicht gehalten werden. Und deswegen haben sie ihn gehasst, weil er sich geweigert hat, sich ihrer Vorstellungskraft zu beugen, weil der Sohn Gottes es nicht nötig hat, sich krumm zu machen vor Menschen und sagen, ist es dir denn so recht? Darf ich das so tun? Und ist es für dich so in Ordnung? Sondern es muss umgekehrt laufen. Wir sind diejenigen, die sich beugen und wir haben uns anzupassen, nicht Jesus Christus. Und wenn ich diese Selbstbestandsaufnahme mache und merke, ich habe immer gedacht, ich könnte, ich wüsste und ich kann aber nicht und ich weiß eigentlich doch nicht, dann können Zweifel aufkommen. Schon besonders dann, wenn Gott so ist, wie ich mir nicht vorgestellt habe. Ich bin mir nicht sicher, wie viele Adventisten, die immer fromm waren und alles getan haben, plötzlich krank werden und nicht mehr gesund werden und denken, ich habe gesund gelebt, ich habe dies, ich habe auf Alkohol verzichtet, ich habe das und das und das, ich habe in der Gemeinde mich engagiert, ich war immer für Gott da und jetzt rafft er mich dahin mit so einer bescheuerten Krankheit, die eigentlich nur Leute kriegen, die rauchen, saufen oder sonst was machen. Wie viele Menschen da plötzlich von Zweifel angerührt werden. Und da möchte ich euch mit einem Zitat konfrontieren, das mir sehr geholfen hat, weil natürlich auch das mich berührt, wenn ich dann sehe, wieso werden diese Menschen jetzt krank, haben einen Unfall, sterben. Und ich habe mal ein Buch gekauft von Martin Schleske, den meisten von euch kennen ihn nicht, vielleicht kennt ihn kein einziger. Es ist ein Mann, der ist ein bisschen älter als ich, der baut sehr teure Geigen, ist ein Geigenbauer. Ist ein sehr frommer Mann, kein Adventist leider. Auf der anderen Seite, ich glaube, ich weiß noch nicht mal, was der überhaupt für eine Konfession hat, weil er keinen Wert drauf legt, eine Konfession zu haben. Aber er hat ein unglaublich tiefes Verhältnis zu seinem Vater im Himmel. Und er hat sich bekehrt mit 13 auf einer Jugendfreizeit irgendwo, hatte einen Mann kennengelernt, der ihm Jesus näher gebracht hat und hat dann mit 13 Jahren, ihr wisst, dass das nicht alt ist, zu Hause schwierige Auseinandersetzungen mit seinem Vater gehabt, der Agnostiker war, also nicht an Gott geglaubt hat, und Wissenschaftler, und er hat ihm ständig Vorwürfe gemacht. Er sagt, diese Mahlzeiten am Familientisch waren seit dieser Zeit eine Hölle, weil er sich ständig verteidigen musste. Aber dieser kleine 13-jährige Karl hat es durchgezogen und bis zum heutigen Tag an seinem Gott festgehalten. Und dieser Martin Schleske, der hat auch oft Zweifel gehabt in seinem Leben. Und zieht folgende Schlussfolgerung. Paulina, in meiner Tasche ist ein Buch, das bräuchte ich, das heißt Herztöne. Wenn du mir das mal nach vorne bringst. Aber zunächst zu dem Zitat, da sagt er, wir werden nicht aus dem Nest der Sicherheit geworfen, damit wir abstürzen, sondern damit wir das Fliegen lernen. Und der Satz hat mich echt gepackt. Das heißt, wenn Zweifel an dir rütteln, auch Zweifel Gott gegenüber, Gott, du bist so merkwürdig, ich verstehe dich nicht mehr, dann tut Gott es nicht, damit wir abstürzen, sondern er tut es, damit wir fliegen lernen. Das heißt, damit wir endlich das werden, wozu wir von Gott gedacht sind. Ein Vogel ist dazu gedacht, zu fliegen. Das heißt, ein Vogel, der sich weigert zu fliegen, ist irgendwie kein richtiger Vogel. Er sieht vielleicht so aus, aber irgendwie ist es kein Vogel. Der Vogel fliegt. Und dazu muss so ein kleines Vögelchen auch mal aus dem Nest fallen. Zur richtigen Zeit, nicht zu früh, weil sonst stirbt es. Aber es muss da raus, es muss aus dieser Sicherheit heraus. Und ich habe mich ertappt, als ich diese Bücher gekauft habe, war eine Zeit, wo es mir auch in Gemeinde und so nicht so gut ging, hat mich das getröstet und habe ich mir gesagt, der hat eigentlich recht, der Mann. Ich lese euch mal einen kleinen Abschnitt vor aus diesem Buch Herztöne. Das hat mich berührt, das muss nicht jeden berühren, mich hat es berührt, ich teile es mit euch. Ganz kurzer Abschnitt. Durch manche Krisen hindurch habe ich gelernt, dass uns Verunsicherungen zugemutet werden müssen, damit wir erkennen, was uns gesagt werden soll. Darum wird jeder lebendige Glaube uns nicht nur zur Gewissheit werden, er muss auch zur rechten Zeit eine Verunsicherung sein, eine kreative Verunsicherung, etwas, das uns wach und wahrhaftig macht. Jener Art Zweifel ist eine heilige Autorität gegeben, die uns sagt, Gott darf sich deinem Glauben entziehen. Wenn die guten Rituale deiner Liebe zur lieblosen Routine geworden sind und religiöse Gewohnheit sich in deine Gottesliebe eingeschlichen hat, wenn du aufgehört hast, durch den Weg zu lernen, den du gehst, und du dich stattdessen in einem Gedankengebäude eingenistet hast, wenn du Gott durch deinen Glauben gezähmt hast und nennst das Ergebnis Religion, dann wird der Zweifel diese Autorität in Anspruch nehmen, denn ohne ihn, der dich unruhig macht, würdest du unmerklich Gott verlieren. Wenn Gott an dir rüttelt und sagt, bist du dir wirklich sicher, dass du kapiert hast, um was es im Glauben geht? Meinst du wirklich, dass du in der Wahrheit bist? Dann kannst du dankbar dafür sein, weil dann haut er die Notbremse rein. Und wir müssen ehrlich sein, wenn wir von Wahrheit sprechen, wenn ein Adventist sagt, ich lebe seit 50 Jahren in der Wahrheit, dann meint er in der Regel damit, seit 50 Jahren vertraue ich darauf, dass das, was meine Kirche lehrt, stimmt. So ist das. Braucht mir keiner was anderes zu erzählen. Das tun aber die Katholiken auch. Das tun die Protestanten, die Baptisten, Methodisten, das tun alle. Das unterscheidet uns nicht von ihnen. Aber Gott will nicht, dass ich an der Kirche glaube. Gott will, dass ich ihm glaube. Und das ist nicht dasselbe. Glaubt mir das. Das ist nicht dasselbe. Zurück zu diesem Spielchen da. So. Wer hat jetzt wie viele Hunde gesehen? Nicht mehr nachzählen, die Aufgabe müsste jetzt gelöst sein. Ich hatte eben gehört, 3, 6, 5. Jetzt hat nur nachgezählt, können es doch 6 sein. Ja, das ist jetzt ein bisschen, ich helfe euch ein bisschen. Also, dass das Schwarze ein Hund ist da, das ist uns ja allen klar. Warte mal, ich habe hier ein kleines technisches Wunderwerk. Das nennt sich Laser, das kann ich hier einstellen. Also. Ich hoffe, das macht doch das, was ich soll. Ne, macht es nicht. Egal. Das Schwarze ist ein Hund. Da seht ihr auch einen Hundekopf. Ne? Das sind 2. Da ist auch einer. Seht ihr den? Das sind 3. Der Kleine da oben, das ist die Nummer 4. Das ist auch ein Hundekopf. Das ist die Nummer 5. Und da hinten, hinter dem Kreuz, so ein bisschen, ist auch der 6. Aber es sind 7. Ja, ich will nicht die Zeit jetzt abwarten, bis jetzt Mittag ist und dann sagen, jetzt ist die Predigt zu Ende. Tatsächlich, weil von dem Hund seht ihr ja nur den Kopf, auch von dem Hund nur den Kopf und die Brust, von dem auch nur den Kopf. Also ein Hund ist auch dann ein Hund, wenn er nicht ganz da ist. Und es gibt einen Hund, dem fehlt der Kopf. Das ist der da. Das ist ein rennender Hund, dem hier der Kopf fehlt, aber das ist auch ein Hund. Also es sind 7. Jetzt natürlich da, was ist Wahrheit? Ne? Die 3 geschrien haben, die 5 gesagt haben, die 6 gesagt haben, was ist Wahrheit? Ich möchte es euch ein bisschen in die Irre leiten. Da ist überhaupt kein Hund zu sehen. Jetzt könnte es an der Wolfgang wieder, ne? Jetzt fängt er wieder an, das Dummschwätzen, ne? Und das Dampfplaudern. Ich möchte eure Perspektive ein wenig ändern. Warum sieht man da keinen Hund? Kein einziger, der da ist, kann bellen, dir das Gesicht abschlecken, dich beißen, du kannst nur nicht mal streicheln. Das sind nur Bilder von Hunden. Jetzt denkt er, naja, jetzt wird er theoretisch, ne? Aber Leute, die Bibel, mit der wir uns beschäftigen, ist auch ziemlich theoretisch, weil sie nämlich genau das sagt. Das Bild ist nicht die Wirklichkeit. Sie sagt es, die Bibel. Es gibt da einen ganz bekannten Text, der wird jetzt langweiligerweise ein bisschen lang, aber ich muss ihn euch zumuten, weil da steht nämlich genau das drin und das hat eine große, große Reichweite für uns alle, was da steht. Hebräer. Jetzt wird's lang, ich lese es vor, für die, die es nicht lesen können. Hebräer 8, 1 bis 13. Die Hauptsache aber bei dem, was wir sagen, ist, wir haben einen solchen hohen Priester, der sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones der Majestät in den Himmeln. Als Diener des Heiligtums und des wahrhaftigen Zeltes, das der Herr errichtet hat, nicht ein Mensch. Denn jeder hohe Priester wird eingesetzt, um sowohl Gaben als auch Schlachtopfer darzubringen. Daher ist es notwendig, dass auch dieser etwas hat, das er darbringt. Wenn er nun auf Erden wäre, so wäre er nicht einmal ein Priester, weil die da sind, die nach dem Gesetz die Gaben darbringen, die dem Abbild und Schatten der himmlischen Dinge dienen, wie Mose eine göttliche Weisung empfing, als er im Begriff war, das Zelt aufzurichten. Denn, sieh zu, spricht er, dass du alles nach dem Muster machst, das dir auf dem Berge gezeigt worden ist. Jetzt aber hat er einen vortrefflicheren Dienst erlangt, wie er auch Mittler eines besseren Bundes ist, der aufgrund besserer Verheißungen gestiftet worden ist. Denn wenn jener erste Bund tadellos gewesen wäre, so wäre kein Raum für einen zweiten gesucht worden. Denn tadelnd spricht er zu ihnen, siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da werde ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund schließen. Nicht nach der Art des Bundes, den ich mit ihren Vätern machte, an dem Tag, da ich ihre Hand ergriff, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen, denn sie blieben nicht in meinem Bund und ich kümmerte mich nicht um sie und sprach, und sie kümmerte mich nicht um sie, spricht der Herr, denn dies ist der Bund, den ich dem Haus Israel errichten werde, nach jenen Tagen, spricht der Herr. Meine Gesetze gebe ich in ihren Sinn, und werde sie auch auf ihre Herzen schreiben, und ich werde ihnen Gott, und sie werden mein Volk sein. Und nicht werden sie ein jeder seinen Mitbürger und ein jeder seinen Bruder lehren und sagen, erkenne den Herrn, denn alle werden mich kennen, vom Kleinen bis zum Großen unter ihnen. Denn ich werde gegenüber ihnen ihren Ungerechtigkeiten gnädig sein, und ihrer Sünden werde ich nicht mehr gedenken. Indem er von einem neuen Bund spricht, hat er den ersten für veraltet erklärt. Was aber veraltet und sich ist und überlebt hat, ist dem Verschwinden nahe. Wir brauchen gar nicht diskutieren. Gott wollte die Stiftshütte. Und die Stiftshütte musste so aussehen, wie sie aussah, denn Gott hat gesagt, Mose, hier ist der Bauplan, bau die so. Und ja, nicht anders. Der Leuchter steht links und die Schaubrote stehen rechts und nicht umgekehrt. Ja? Und die Abmessungen der Stiftshütte, des Heiligtums und Allerheiligsten, die sind so und so und so. Und nicht anders, keinen Fuß mehr und keinen Fuß weniger. Gott wollte das. Aber Hebräer schreibt, das war nur ein Abbild. Das ist nicht die Wahrheit. Die Wahrheit ist im Himmel. Das wahre, wahrhaftige Heiligtum, das ist im Himmel. Und die ganzen Hohenpriester, inklusive Aaron und wie sie alle hießen, die waren nicht Wahrheit. Die waren, hatten ihre Berechtigung, ihre Zeit, aber der wahre Hohepriester, der sitzt da oben im Himmel. Und der macht auch einen ganz anderen Dienst, von dem wir alle viel mehr haben als damals das. Das Abbild ist nicht die Wahrheit. Also, die gefälschte Rolex, und wenn sie noch so echt aussieht, ist eine Fälschung. Und ist nicht 50.000 Euro wert. Vielleicht ist sie 1.000 Euro wert, wenn sie gut gemacht ist. Aber nicht 50.000. Die kann dem Original noch so ähnlich sehen. Sie ist und bleibt eine Fälschung. Und damit ist sie im Grunde genommen nichts wert. Jetzt könnte man sagen, naja, Stiftshütte nichts wert. Das ist jetzt eine ganz schön kühne Behauptung. Ja, denn kein Mensch ist durch die Stiftshütte so gerettet worden, dass er in den Himmel kommt. Die Stiftshütte, der Tempel, all diese ganzen Geschichten machen uns nicht tauglich für den Himmel. Noch nicht einmal die 10 Gebote, ob ihr es glaubt oder nicht. Denn Paulus selbst sagt, durch die Gebote wirst du nicht selig. Das heißt nicht, scheißegal, brauchst nicht beachten, aber die Gebote bringen uns nicht in den Himmel. Das hat Paulus gesagt. selbst der Sabbat nicht. Das heißt nicht, du kannst jetzt zu Hause bleiben am Sabbat. Das will ich nicht gesagt haben, aber die bringen uns nicht in den Himmel. Johannes schreibt in seinem Evangelium ganz am Anfang, 1 Vers 17, und das ist eigentlich das, was Hebräer auch meint, denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Punkt, das passt. Aber dann kommt das Wichtigste, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Und das sollten wir uns hinter die Löffel schreiben. Wahrheit ist nichts, über das ich spreche, das ich studiere, dass ich behaupte, dass ich begründe, dass ich beweise. Wahrheit, und deswegen hier diese Worte sind wichtig. Das eine ist gegeben, aber das ist geworden. Wahrheit ist etwas, was sich ereignet. Und zwar wahrnehmbar ereignet. Wahrheit ist ein Ereignis. Nicht vor 2000 Jahren auf Golgatha in Jerusalem und Bethlehem, sondern Wahrheit ist, wenn einer sagt, ich bin in der Wahrheit, dann muss es, dann kann das nur stimmen. Wenn sich diese Wahrheit in seinem Leben ereignet hat, nicht wenn ihm der Papa und die Mama erzählt haben, dass Ellen Weider eine Prophetin ist und dass der Sabbat der richtige Tag ist und all diese ganzen Dinge, sondern wenn du Jesus Christus nicht begegnet bist in deinem Leben, dann sage nicht, du lebtest in der Wahrheit. Dann hast du von der Wahrheit in Wahrheit keine Ahnung. So ist das. Und daran ändert auch kein Papst nichts und auch nicht unser Vorstandsvorsitzende von unserer Vereinigung in Amerika, sondern das ist so und das bleibt so, Dorina, du hast recht, die Wahrheit ist Jesus Christus. Und wenn du diesem Jesus Christus nicht begegnet bist, dann wird es Zeit, dass du dich auf die Suche machst. So einfach ist das. Und wenn es ihn gibt, dann wirst du ihn treffen. Wenn es ihn nicht gibt, dann wirst du ihn nicht treffen. Aber das müsst ihr ausprobieren. Das ist eure und meine Verantwortung. Das kann dir kein Prediger abnehmen, keiner sonst, sondern das ist dein Job. Und glaubt mir, Jesus Christus wartet darauf, dass er euch auf die Suche macht. Und wenn ihr einschlaft, weil ihr denkt, ich gehe doch am Sabbat in die Gemeinde, ich kann die 10 Gebote auswendig und ich kann alle 28 Glaubenssätze auswendig und meint, damit in den Himmel zu kommen, dann wird er dir irgendwann so einen Tritt in den Hintern geben, dass du dann richtig ein Fragezeichen produzierst und sagst, eigentlich habe ich nichts begriffen. Und das tut er mit voller Absicht, denn er wartet, denn er weiß, wenn du so bleibst, wie du bist, werden wir uns nie begegnen. Und im Himmel uns zum ersten Mal zu begegnen, ist mir ein wenig spät. Ich möchte, dass du das tust, solange du lebst. Und das bedarf jetzt der Ehrlichkeit mir selbst und euch selbst gegenüber. Stellt euch die Frage, schaut euch zu Hause im Spiegel an und schaut, bin ich Jesus Christus im Leben eigentlich schon mal begegnet? Und die nächste Frage muss lauten, hat er sich wieder verkrümelt? Oder habe ich mich verkrümelt? Oder findet diese Ereigniswahrheit immer noch statt in meinem Leben? Denn das ist nichts, was mal stattfindet, wie ein Film, der 90 Minuten läuft und dann vorbei ist, sondern das muss ein ständiges, immer wieder stattfinden sein. Das darf auch mal einschlafen. Aber dann wundert euch nicht, wenn wieder Zweifel kommen. Wenn euch Dinge begegnen, wo ihr sagt, damit habe ich nicht gerechnet. Das dürfte nach meiner Logik nicht passieren. Dann könnte es relativ sicher sein, dass da jemand an eurer Tür klopft, der es echt gut mit euch meint, aber im Moment ein paar Mittel anwendet, die nicht so gut sind. Aber manchmal braucht man das. Immer dran denken. Es geht ihm immer um uns und weil er uns liebt. Und wie gesagt, er ist die Wahrheit. Und diese Wahrheit findet immer dann statt, wenn du Gott gegenüber ehrlich bist, wenn du dir selbst gegenüber ehrlich bist und deinem Nächsten gegenüber ehrlich bist. Und wir alle wissen und haben es schon erfahren, Ehrlichkeit hat manchmal unangenehme Konsequenzen, wenn ich meine Schuld zugeben muss, wenn ich feststellen muss, ich bin nicht so der Supertyp, wo ich mal dachte, ich sei der Supertyp. Oder sonst irgendwas, einfach feststellt, nee, bin doch ganz froh, dass die Welt nicht von mir abhängt, sondern dass da jemand ist, der besser ist als ich. Und das will er auch. Diese Feststellung, Jesus, ich brauche dich, ohne dich läuft eigentlich nichts grad. Und das ist doch einfach ein super Zeugnis. Diese Ehrlichkeit, diese Wahrheit wünsche ich euch, diesen Mut dazu, wo man doch einfach mal sagt, mein Leben ist ein Trümmerhaufen, kann schon mal sein. Manchmal macht man sich sowas aber auch vor, ich bin ein Versager, ich kann gar nichts, ne? Stimmt überhaupt nicht. Das sind so die Perfektionisten, die so ständig nichts läuft, nichts klappt, ne? Alles ist nicht perfekt, ist eine Lüge. Aber alles läuft super auch. Der Mittelweg ist auch langweilig, sondern es ist immer individuell. Aber wie es wirklich um euch steht, das sagt euch der, den ihr hier seht, oder das ist ja nur ein Symbol, ist ja ein Bild, ist nicht Jesus, ne? Ich kann ihn nicht anfassen und streicheln und mit ihm reden, also nur ein Bild. Aber da ist wirklich eine Person, die euch anschaut, die dir tief in die Seele schaut und sagt, bist du dir wirklich sicher, dass du gerade auf dem richtigen Weg bist? Und die darfst du auch gar mit Nein beantworten, damit verwirft er dich nicht, sondern sagt er, endlich hat es geklärt. Das wollte ich euch mitgeben, das wollte ich mit euch teilen. Machen wir uns auf den Weg, machen wir viel Erfahrung mit ihnen, probieren wir es mit der Wahrheit aus und unser Leben wird reich werden. Vielen Dank. Amen. Lass uns noch beten. Herr Jesus Christus, wenn du nicht das Feuer in uns entzündest, wer soll es dann tun? Wenn du uns nicht Wahrheit wirst, was soll dann Wahrheit sein? Wir leben heute in einer Welt, in der die Wahrheit missbraucht wird. Uns werden Geschichten aufgetischt und es wird so getan, als sei das die Wahrheit. Und wir wissen, wir können es nicht zu 100% annehmen, weil alles irgendwie gefärbt ist und jeder uns versucht zu beeinflussen und auf seine Seite zu ziehen. Wir nähern uns Zeiten, in der das noch schlimmer wird, wenn die künstliche Intelligenz um sich greift, wir einen Anruf bekommen und glauben, es sei unser Kind, die Stimme stimmt, alles stimmt, aber es ist vielleicht ein Automat, mit dem wir telefonieren. Wir können es nicht entscheiden. Es wird nichts anderes übrig bleiben eines Tages, als uns nur noch auf eine Wahrheit zu verlassen und die bist du. Und dich kann man erleben. Du bist nicht nur in Worte gefasst in der Bibel, sondern du greifst immer noch ein, wenn wir auf unserem Weg sind. Und du hast so viele verschiedene Möglichkeiten. Manchmal tut es weh, manchmal überrascht es uns, manchmal verwundert es uns, manchmal führt es uns an eigene Grenzen und uns bleibt nichts anderes übrig, als uns fallen zu lassen in deine liebevollen Hände. Herr, wir wollen den Mut aufbringen und uns in deine Abhängigkeit begeben. Du musst dich nicht uns anpassen, wir passen uns dir an. Und wir sind froh, dass wir das auch dürfen, dass du immer bei uns bist und dass du es gut mit uns meinst. Hab herzlichen Dank dafür. Amen.